Guten Morgen und herzlich willkommen zur Radioandacht. Mein Name ist Annika Klappert und ich bin Pastorin der Martin-Luther-Kirchengemeinde Toronto, Lakeshore Boulevard West. Wir befinden uns in der Passionszeit, liebe Hörerinnen und Hörer, aber Ostern ist langsam, aber sicher in Sicht, Gott sei Dank. Und deswegen habe ich Ihnen heute eine Geschichte aus dem Johannesevangelium mitgebracht, aus dem 12. Kapitel. In dieser Geschichte erfährt Jesus selbst liebevolle Zuwendung und eine Frau zeigt uns, wie der Glaube unsere eigene Leidenschaft zum tätigen Werk der Nächstenliebe wecken kann. 6 Tage vor dem Beginn des Passafestes kam Jesus wieder nach Bethanien, wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Martha half beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet: Das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst herausgenommen. Jesus erwiderte: Lass sie. Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. So eine ungeheure Verschwendung. Da fehlen einem doch die Worte. Wie kann man das Geld nur so zum Fenster hinauswerfen? Ich kann mir vorstellen, dass nicht nur Judas seine Einwände hatte zu dem, was da gerade geschehen war, in der Gruppe, die da mit Jesus zusammen war. Da wurde ja einfach mal Salböl im Wert eines Mittelklassewagens Jesus auf die Füße geschüttet. Die Reaktion des Judas wird bei Johannes ganz klar negativ bewertet. Schon auf seine spätere Rolle in der Geschichte als geldgieriger Verräter hin. Aber ich merke, dass mir seine Frage trotzdem nicht ganz unberechtigt erscheint. Was hätte man mit dem Wert dieses Fläschchens nicht alles machen können? Man hätte das wohlriechende Öl aus indischer Nade doch gewinnbringend verkaufen können. Von dem Geld hätten die Jünger mindestens ein Jahr lang essen können. Oder man hätte auch viele hungrige Mäuler mit diesem Geld satt machen können außerhalb des Jüngerkreises. Welch eine Verschwendung, denke ich mir, auch wenn ich nicht schwäbischer Abstammung bin. Hätte es denn nicht auch ein billigeres Öl getan? Warum hat Maria dieses wertvolle Öl so sinnlos verschwendet? Und wird Jesus nicht genauso denken? Nach allem, was er seinen Jüngern immer wieder gepredigt hat zum Thema Nächstenliebe und den Armen und Kranken helfen. Bestimmt wird er gleich rufen: Schafft mir diese Verrückte vom Leib! Ich kann diese Verschwendung nicht akzeptieren. Doch Jesus überrascht mich mit seiner Reaktion. Lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr diese Frau so in Verlegenheit? Sie hat eine gute Tat an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Sie hat getan, was sie jetzt noch tun konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Jesus steht zu Maria und ihrer Tat. Er sagt, es war eine gute Tat. Und wenn wir uns diese Tat einmal etwas genauer anschauen, dann stellen wir sehr schnell fest, dass sie das Öl nicht einfach nur verschwendet hat. Sie hat Jesus mit dem Öl gesalbt. Und vielleicht erinnern Sie sich daran, dass es in der Bibel immer wieder vorkommt, dass Menschen mit wertvollem Öl gesalbt wurden. Zum Beispiel der König Saul oder sein Nachfolger David wurden von Propheten über das Volk Israel zu Königen gesalbt. Das fand immer im Auftrag Gottes statt und bestätigte sie in ihrer Aufgabe, das Volk zu leiten. Und auch die Salbung Jesu durch Maria kurz vor Ostern hat etwas von dieser Bedeutung. Auch sie fand im Auftrag Gottes statt. So interpretiert es jedenfalls Johannes, denke ich. Denn damit macht Maria Jesus für alle Beteiligten noch einmal ganz neu sichtbar und klar und seinen Auftrag. Sie rüstet ihn für seine besondere Aufgabe zu, indem sie ihn zum König der Könige salbt, der so ganz anders herrscht, als wir es gewohnt sind. Sie zeigt Jesus damit, dass Gott mit ihm ist und ihn unterstützt in dem, was ihm bevorsteht. Und sie erkennt als eine der wenigen schon vor seiner Kreuzigung in Jesus den Erlöser, den Retter der Welt. Der Name Christus kommt von dem griechischen Wort Christos und heißt übersetzt der Gesalbte. Deshalb nimmt Jesus die Salbung durch die Frau an. Und darum sagt er auch, sie hat eine gute Tat getan. Jesus lässt sich von ihr im Auftrag Gottes als Christus salben und als Messias, der in wenigen Tagen am Kreuz durch Tod und Leiden hindurch muss. Auch das macht diese Salbung deutlich, denn in damaligen Zeiten war es auch üblich, dass man die Toten noch einmal so balsamiert hat und ja, etwas Gutes an ihnen getan hat, sie vorbereitet hat für das Begräbnis. Diese Salbung ist also keine Verschwendung. Sie ist ein spürbares Bekenntnis zu Jesus und dem, was geschehen wird. Indem Maria Christus salbt, bringt sie zum Ausdruck, du bist der, auf den wir gewartet haben. Du bist der, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet, und wir sind heil geworden. Maria wurde heftig kritisiert für die Verschwendung des wertvollen Öls. Doch sie hat sich offensichtlich über den Wert dieses Öls keine Gedanken gemacht. Sie wollte mit dieser liebevollen Geste Jesus auf seine Tat der Liebe, die er bald tun würde, schon antworten. Und darum hat sie nicht gerechnet, so wie die, die nur den Wert des Öls sahen. Und ich denke, genau an diesem Punkt ist Judas in eine Falle getappt, in die wir als Menschen immer wieder hineinfallen. Denn dort, wo wir anfangen zu rechnen, dort geht die Liebe kaputt. Wenn ich meine Zuneigung gegenüber meinem Partner oder meinen Freunden davon abhängig mache, was für mich dabei herausspringt, dann wird das früher oder später Konsequenzen haben. Oder wenn ich nur so wenig wie möglich von mir preisgebe, damit ich ja nicht verletzt werde, dann werde ich wahre Liebe vermutlich nie erfahren. Denn wir alle brauchen doch immer wieder diese Momente, in denen andere uns ganz unverdient quasi überschütten mit ihrer Aufmerksamkeit und ihrer Liebe. Nur so bekommen wir die Kraft, unser Leben zuversichtlich anzugehen, uns geliebt zu wissen und darin auch mit unseren Fehlern und Enttäuschungen umgehen zu können. Und in wie vielen Familien herrscht Zwist aufgrund der Frage, wie das Erbe der Eltern oder Geschwister zu verteilen ist. Da wird gegeneinander aufgerechnet, bitterböse gestritten und sich gegenseitig verletzt. Und auch in christlichen Gemeinden finden wir Neid, Missgunst und verletzte Gefühle, weil wir angefangen haben zu rechnen. Zu berechnen, welche Gruppe in der Gemeinde scheinbar immer wieder den Kürzeren zieht. Welches Amt wichtiger zu sein scheint als ein anderes. Oder welche Gruppe mehr Besucher anzuziehen scheint als die andere. Wer beliebter ist als der andere und. Die Geschichte von der Salbung in Bethanien zeigt uns also noch ein zweites. Wo Menschen anfangen zu rechnen und zu berechnen, da stirbt die Liebe. Dann schauen wir mehr auf uns selbst als auf unser Gegenüber, sind nur noch konzentriert auf uns und haben Angst, zu kurz zu kommen. Maria zeigt uns, die Liebe im Sinne Jesu rechnet nicht. Aus Liebe zu Jesus hat sie ihn mit dem Öl übergossen und gesalbt. Paulus hat es später einmal so formuliert: Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Und ich denke, genau das hat Maria gespürt. Und diese Liebe, die kann sie einfach nicht für sich behalten. Und deswegen konnte ihr Herz aufhören zu rechnen. Sie hat nicht überlegt, ob auch ein billigeres Fläschchen denselben Zweck erfüllen könnte. Nein, die Liebe Gottes, die in ihr Herz gegossen wurde, die wollte auch wieder heraus. Und deswegen hat sie Jesus kurz bevor seiner schwersten Leidenszeit und vor seinem Tod das Wertvollste, was sie hatte, geschenkt. Weil sie wusste, wie kostbar die Zeit mit ihm war und weil sie ihm zeigen wollte, wie er ihr Leben durch seine Anwesenheit verändert hatte. Das wollte sie zum Ausdruck bringen. Und darin wird Maria für uns, finde ich, zu einem Beispiel echter Nachfolge. Da, wo Menschen dem lebendigen Christus begegnen, machen sie die Erfahrung, dass die Liebe Gottes ihre Leidenschaft weckt. Das Wort Passion, das hat nämlich zwei Bedeutungen. Passion, das steht einerseits für das Leiden und auch die Leidensgeschichte Jesu. Passion kann aber auch bedeuten die leidenschaftliche Hingabe für etwas. Wenn mein Herz zum Beispiel von alten Autos total begeistert ist, dann habe ich eine Passion für Oldtimer. Oder wenn ich leidenschaftlich gern singe, dann fühle ich, wie dabei mein Herz fröhlich wird. Im Leben eines gläubigen Menschen wird sich diese Leidenschaft auch immer wieder in der tätigen Hinwendung zu unserem Nächsten äußern. Weil wir einfach nicht anders können, als die Liebe, die wir selbst durch Gott empfangen haben und im Herzen tragen, weiterzugeben. Ich kann mir vorstellen, dass nach der Salbung in Bethanien das ganze Haus erfüllt war von dem Duft des Öls. Was ist für Sie ein Geruch, der Ihnen wohltut, der angenehme und liebevolle Erinnerungen in Ihnen weckt? Vielleicht fällt Ihnen auch eine Situation aus Ihrem Leben ein, wo Ihr Haus des Glaubens oder unsere Gemeinde erfüllt war vom Wohlgeruch des Glaubens. Ich wünsche uns, dass wir die Leidenschaft Jesu für uns in unserem Leben spüren können. In seiner Passion werden wir sehen, was er auch bereit ist zu erleiden, aus reiner Liebe zu der Welt und ihren Geschöpfen. Aus reiner Leidenschaft gibt er sich für mich in den Tod. Er vergibt mir meine Schuld, mein Versagen, und dadurch erfüllt mich eine Liebe, die sich hingeben und hinfließen möchte zu anderen. Wie sehr brauchen wir das in diesen Tagen? Diese Liebe komme reichlich über uns alle. Zärtlich, fürsorglich, verletzlich und wohlriechend. Amen. Das war die Andacht der Martin-Luther-Kirche. Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen oder zu unserer Gemeinde wünschen, dann schauen Sie doch einfach auf martinluther.ca vorbei. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.